1. Petrus 4, 1-11. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandelt in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt ihr untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
So, vielen Dank für das Lesen des Textes und für das Gebet. Hat jemand von euch schon mal wegen des Glaubens an Jesus Christus gelitten? Ja? Seid ihr jemals kritisiert worden oder abgelehnt worden deswegen? Ja? Wurdet ihr deswegen verfolgt? Laut dem Weltverfolgungsindex des Jahres 2019 von Open Doors werden Christen in Nordkorea am schlimmsten verfolgt. Auf dem zweiten Platz liegt Afghanistan und auf dem dritten Platz liegt Somalia. Und wenn Christen in diesen Ländern ausfindig gemacht werden, dann werden sie brutal behandelt und auch getötet. Auf der Webseite von Open Doors Deutschland wird beschrieben, wie sich die Verfolgung beispielsweise in Nordkorea äußert. Ich zitiere: Wenn Christen entdeckt werden, ist es unerheblich, ob sie Nachkommen der christlichen Gemeinschaften aus der Zeit vor dem Koreakrieg sind oder auf andere Weise zum christlichen Glauben gefunden haben. Beispielsweise während der großen Hungersnot in den 90er Jahren, die 10.000 Nordkoreaner dazu veranlasste, in China nach Hilfe zu suchen, die sie oft bei chinesischen Christen fanden. Werden Christen entdeckt, werden sie in Arbeitslager verschleppt und wie politische Gefangene behandelt oder sogar auf der Stelle getötet. Ihre Familien erwartet dasselbe Schicksal. Christen haben nicht den geringsten Raum in der Gesellschaft. Im Gegenteil, es wird sogar öffentlich vor ihnen gewarnt. Es ist für Christen fast unmöglich, sich mit anderen Christen zum Gottesdienst zu versammeln. Wer es dennoch wagt, muss dies in größter Heimlichkeit tun. Können wir uns so etwas vorstellen? So eine Art der Verfolgung hier in Europa? In solchen Zeiten ist es schwierig, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Das Hauptanliegen des Petrusbriefes ist es, Christen zu ermutigen, genau in solchen Zeiten weiter dran zu bleiben und Gott zu ehren. Und wenn Petrus von Leid redet, dann meint er Verfolgung. Und Verfolgung kann in Nordkorea stattfinden, so wie auch in anderen Ländern. Aber es kann auch im vermeintlich friedlichen Europa stattfinden. In einer anderen Art und Weise, so wie wir uns das sonst vorstellen. Da gibt es Ungerechtigkeiten, Anfeindungen, alles Mögliche. Ich denke, damit haben wir alle irgendwie zu tun. Vielleicht ist das nicht wirklich bewusst oder nicht jedem bewusst, aber es ist so. Und das hat Jesus auch vorausgesagt. In Matthäus 24, Vers 9, als er über die Endzeit, in der wir auch leben, redete, da sagt er, dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Es ist also gang und gäbe. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir dementsprechend behandelt. Wir befinden uns jetzt im Kapitel 4 des ersten Petrusbriefes. Und wie gesagt, Petrus möchte Gläubige ermutigen, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Und ich habe diese Textstelle in drei Teile aufgeteilt. Und den ersten Punkt sind die Verse 1 und 2. Ein Leben zur Ehre Gottes durch eine geistliche Einstellung. Petrus sagt in den ersten zwei Versen, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Und wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Petrus kehrt also hier wieder zur Passion Christi zurück. Jesus hat als Mensch physisch und psychisch gelitten. Er ist brutal behandelt worden und er ist dann auch letztendlich ermordet worden. Für uns, ungerechterweise. Und das beschreibt Petrus in Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und das ist aber nicht einfach so passiert. Jesus kannte seine Berufung. Und er hat es vorgezogen zu leiden und sein Leben als Lösegeld für uns zu geben. Und das hat er auch im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 18 gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Jesus, der Erschaffer der Welt, der alles erhält, hat sein Leben für uns gelassen. Er hat es vorgezogen zu leiden und er ruft uns auf, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen und ihm zu folgen und ihm in das ewige Leben zu folgen. Und Petrus sagt hier, dass wir uns mit derselben Gesinnung wie Jesus wappnen sollen. Und das ist ein kriegerisches Wort. Wappnen bedeutet auch, sich bewaffnen. Das heißt, wir sollen uns innerlich auf einen Kampf vorbereiten. Und das betrifft unsere Denkweise, das betrifft unsere Einstellung. Es findet nämlich ein Kampf zwischen den weltlichen Begierden und unserer Seele statt. Und das wird noch in den nachfolgenden Versen deutlich. Und wenn wir uns mit seiner Gesinnung wappnen wollen, dann ist es gut zu wissen, welche Gesinnung das ist. Was ist das für eine Gesinnung, die Jesus hatte, als er verfolgt wurde, als er litt? Und Petrus sagt uns das zwei Kapitel vorher. Kapitel 2, Verse 21 bis 24. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns sein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Welche Gesinnung oder Einstellung hatte Jesus? Er sündigte nicht. Er war ehrlich. Er drohte nicht mit Vergeltung. Er überließ es Gott zu richten oder zu vergelten. Und sein Leiden sollte andere heilen. Das ist die Gesinnung Jesu. Jesus ist für uns gestorben, damit wir heil werden. Und sterben bedeutet, getrennt zu sein von allem, was mit dem Leben zu tun hat. Von allem, was mit dem Physischen, mit dem Materiellen zu tun hat. Und somit auch von allem, was mit der Sünde zu tun hat. Und Christus hat sich selbst als Opfer für die Sünde der Menschheit hingegeben. Er hat gelitten am Kreuz und ist gestorben. Und dadurch ist auch der Sünde gestorben und hat mit ihr abgeschlossen. Und wir als Gläubige sind zusammen mit Jesus gestorben. Das ist ja dieses Symbol der Taufe, das Untertauchen, das Sterben mit Jesus und das Auftauchen, wieder auferstehen zu einem neuen Leben sozusagen. Und weil Jesus der Sünde gestorben ist, sind wir auch zusammen mit ihm der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir sollen uns also mit der geistlichen Einstellung, mit derselben Gesinnung wie Jesus wappnen. Und wenn die Versuchungen Satans kommen, zu begehren, zu stellen, zu lügen, zu beneiden, zu lästern, zu vergelten, dann erinnern wir uns dran. Jesus ist der Sünde gestorben und wir zusammen mit ihm. Ich muss jetzt nicht mehr sündigen. Vorher war das anders. Ich konnte gar nicht anders. Ich musste sündigen. Aber dadurch, dass ich mit Jesus zusammen der Sünde gestorben bin, muss ich jetzt nicht mehr sündigen. Wir haben dadurch zwei Möglichkeiten. Sünde oder Leiden. Wir können uns entscheiden, so wie die Menschen um uns zu leben, in Ausschweifungen, in sündhafte Vergnügen und so weiter, um auf diese Weise Leid zu entgehen. Oder wir können in Reinheit und Gottesfurcht leben und deswegen Leiden und Verfolgung haben. Was tust du, was tue ich? Wie entscheiden wir uns tagtäglich, wenn uns bewusst ist, dass wir der Sünde gestorben sind? Wenn wir uns als Christen bewusst dafür entscheiden, lieber verfolgt zu werden und zu leiden, statt zu sündigen, dann haben wir mit der Sünde abgeschlossen. Das ist das, was Petrus hier sagt. Und wir werden nicht mehr von der Sünde beherrscht. Entscheiden wir uns, den Rest unseres irdischen Lebens, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Und nicht ein Leben für die Begierden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Ein Leben zur Ehre Gottes durch Leid. Das sind die Verse 3 bis 6. Und in Vers 3 schreibt Petrus, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Das ist eine einfache und auch sehr bemerkenswerte Aussage. Es ist genug. Die vergangene Zeit in Sünde ist genug. Dabei ist es egal, wie lange sie gedauert hat. Ob es ein Jahr ist oder 50 Jahre oder noch länger. Es ist genug. Wir haben bereits zu lange für die Sünde gelebt. Die übrige Zeit sollen wir für Gott leben. Und wir werden letztendlich alle Gott Rechenschaft für unser Leben geben. Für Menschen, die über Jahre hinweg in Sünde gelebt haben und der Sünde nachgegangen sind, für diese Menschen ist es schwierig, umzukehren. Und Petrus zählt hier einiges auf, was er zum Willen der Welt zählt. Und er nennt hier beispielsweise Ausschweifungen. Das bedeutet, sich zügellos an bestimmte Genüsse hinzugeben. Da ist immer mehr Raum für sündhaftes Verlangen und Lust zu lassen. Und aus Ausschweifungen entstehen dann Begierden. Das sind leidenschaftliche Verlangen nach Befriedigung und Erfüllung von Wünschen. Es kann sexueller Art sein, es kann auch materieller Natur sein oder Besitz, es kann alles Mögliche sein. Und solche Begierden führen dann zu Abhängigkeiten, zu zerstörerischen Abhängigkeiten, wie beispielsweise Trunkenheit. Das nennt Petrus hier. Und solche Abhängigkeiten gibt es genug. Schaut euch selbst in eurem Leben, gibt es da Abhängigkeiten? Abhängigkeiten bedeuten immer einen Verlust der Selbstkontrolle. Man hat dann immer weniger Willenskraft, um Versuchungen zu widerstehen. Und wenn man dann auf andere trifft, die genauso leben und so weiter, dann wird das Schlechte multipliziert. Und dann gibt es Trinkgelagen, Festgelagen, so wie es Petrus hier beschreibt. Man ermutigt sich dann gegenseitig zu diesen schlechten, sündhaften Dingen. Und so gelangt man dann letztendlich auch zu unerlaubten Götzendienst. Das heißt, man betet diese Dinge an, anstatt Gott. Und das geschieht nicht von heute auf morgen. Das geht schleichend, über Jahre hinweg. Es ist dann schwer umzukehren, aber es ist möglich. Wenn wir uns wieder dessen bewusst sind, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir zusammen mit ihm der Sünden gestorben sind, wenn wir uns mit seiner Gesinnung wappnen. Petrus sagt, es ist genug, wir haben genug in Sünde gelebt. Die vergangene Zeit in Sünde ist genug. Und er schreibt weiter in Vers 4, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern. Ein Zeichen dafür, dass man errettet wurde und Jesus die Herrschaft über das Leben übergeben hat, ist, dass man anders lebt. Und das sehen natürlich auch die anderen. Und man lebt dann so, dass die bisherigen Freunde und Gefährten, die in Ausschweifungen lebten und so weiter, ja, dass sie befremdet sind. Sie sind überrascht, dass wir jetzt anders sind. Und darum lästern sie. Und darum machen sie uns schlecht. Man wird dann als religiöser Fanatiker dargestellt oder sogar als geisteskrank. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder mitgekriegt. Und zwar deswegen, weil man nicht mehr bei allen mitmacht. Nicht mehr bei Partys, nicht mehr bei Orgien, nicht mehr bei Saufereien, bei Ungerechtigkeiten. Weil man nicht mehr über schmutzige Dinge, Witze und sowas lacht. Weil man nicht mehr flirtet und so weiter und so fort. Weil man ein anderes Leben lebt als bisher. Man ist dann sein uncooler Außenseiter. Weil man seine Gedanken reinhalten möchte. Das ist auch eine Art der Verfolgung, die wir auch hier in Österreich erleben. Wir sollten aber nicht überrascht sein, wenn die anderen über uns überrascht sind. Sollten wir nicht. Jesus hat es ja vorausgesagt. Den Vers habe ich bereits gelesen. Und Menschen, die über uns oder die über authentische Christen lästern, die werden dann irgendwann einmal auch gerichtet werden, von Gott gerichtet werden. So wie wir alle letztendlich gerichtet werden. Und im Vers 5 ermutigt uns Petrus: Wenn Gott kommt, wird er Lebende und Tote richten. Niemand entkommt, nicht einmal im Tod. Ja, wird zu seiner Zeit richten. Es ist natürlich richtig, bis zum Ende für solche Menschen zu beten. Und es ist richtig, auch weiterhin sie zu lieben. Aber es ist auch wichtig, dass wir letztendlich sie in Gottes Hände überlassen. Er wird gerecht richten. Und damals, das lesen wir im Vers 6, hat es auch Menschen gegeben, die das Evangelium erfahren haben, sich bekehrt haben, zu Jesus umgekehrt sind und sind dann auch verfolgt worden und sind gelästert worden und sind dann letztendlich zu Märtyrern gemacht worden. Sie sind dann letztendlich für ihren Glauben gestorben. Aber sie genießen nun das ewige Leben bei Gott. Denn die Botschaft von Jesus hat zwei Auswirkungen. Man wird von Menschen gelästert und verurteilt, aber von Gott freigesprochen und von Gott für gerecht erklärt. Wenn wir also zu Unrecht leiden, weil wir unseren christlichen Glauben ausleben, weil wir nicht mehr bei allem mitmachen, dann sollen wir alles Gott überlassen. Er wird gerecht richten. Es ist besser, für das Gute zu leiden, als für das Schlechte. Das ist ein Leben zur Ehre Gottes. Das verherrlicht Gott. Und das bringt mich zum dritten und zum letzten Punkt. Ein Leben zur Ehre Gottes durch Dienen. Die Verse 7 bis 11. Und in diesen Versen geht es um den Dienst in der Gemeinde. In Vers 7 schreibt Petrus: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und mit diesen Worten leitet Petrus eine Menge von Ermahnungen ein, da die Endzeit nahe ist. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Und es dauert auch nicht mehr lange, dass wir verfolgt werden. Auch Verfolgung und Leid hat irgendwann einmal ein Ende. Also sollen wir diese Zeit nutzen, die uns noch bleibt. Und die erste Ermahnung besagt, dass wir besonnen und nüchtern sein sollen zum Gebet. Ich weiß nicht, was ihr euch unter diesem Wort besonnen vorstellt. Aber ich habe da mal nachgelesen in einem Wörterbuch und da wird das Wort Besonnenheit wie folgt beschrieben. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Wenn man besonnen und nüchtern ist, dann heißt das, dass man Dinge in Ruhe überlegt, durchdenkt und dadurch in schwierigen Situationen gute Entscheidungen trifft. Wir handeln also überlegt. Wir handeln überlegt, nicht unüberlegt. Das bedeutet besonnen sein. Und Petrus schreibt das in einer Zeit der Verfolgung, wo Christen dann unter Verfolgungsdruck standen, wo Unruhe, Störungen und so weiter gegenwärtig waren. Und trotz allem sollen Christen besonnen zum Gebet sein. Das heißt, sie sollen in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Sie sollen weiterhin zu Gott beten. Wer besonnen ist, der setzt seine ganze Hoffnung auf Gott. In Kapitel 1, Vers 13 schreibt er deshalb: Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hoffnung treibt uns in schwierigen Situationen im Gebet zu Gott. Dabei sollen wir also besonnen bleiben, besonnen zum Gebet. Wir sollten das nicht vernachlässigen. Wir sollten weiterhin in der Beziehung zu Gott bleiben. Nichts soll uns vom Gebet abhalten. Auch keine Verfolgung, auch nicht Leid. Und Gebet kann uns Ruhe bringen und Ruhe verschaffen, weil wir das alles in Gottes Hände legen. Dadurch wird Gott verherrlicht. Die nächste Ermahnung finden wir in Vers 8. Da geht es um die anhaltende Liebe. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Christen sollen also auf Beziehung und auf Gemeinschaft untereinander Acht geben. Da ist Liebe natürlich sehr wichtig. Was macht die Liebe? Sie stellt niemanden bloß. Sie zeigt nicht mit dem Fingern auf andere Christen, auf ihre Fehler, auf ihre Verfehlungen. Das macht die Liebe nicht. Sondern die Liebe ist eher imstande, kleine Fehler, kleine Sünden zu übersehen, zu bedecken, um den anderen wieder auf den rechten Weg zu bringen. Es ist ganz, ganz wichtig. Die Sünden komplett wegnehmen, das kann nur Jesus. Jakobus beschreibt es ähnlich in seinem Brief, in Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Und das ist genau der Dienst der Seelsorge in der Gemeinde. Das meint Petrus hier mit anhaltender Liebe und der Bedeckung von Sünden. In Vers 9 ermahnt Petrus, dass wir gegenüber Geschwistern gastfreundlich sein sollen. Und in Zeiten der Verfolgung ist das umso wichtiger. Vielleicht braucht jemand Unterschlupf. Vielleicht braucht jemand etwas zu essen, weil das Essen knapp ist. Oder auch andere Dinge, die akut notwendig sind. Wir sollten solchen Menschen helfen, Menschen, die in der Not sind. Und dann wird Petrus in den Versen 10 und 11 spezifischer. Er sagt, dass wir unsere Gaben füreinander einsetzen sollen. In Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat also jedem von uns Gaben anvertraut, damit wir diese verwalten und verantwortungsbewusst damit umgehen. Die Gaben sollen nicht eigennützig genutzt werden, sondern füreinander, für den anderen, zum Nutzen unserer Glaubensgeschwister. Gottes Gnade zeigt sich durch Gnadengaben. Darum nennt man sie auch Gnadengaben. Die vielfältige Gnade Gottes wird durch die Gaben, durch unsere Gaben, an andere Menschen weitergegeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einander dienen. Denn dann wird die Gnade Gottes durch unsere Gaben an andere Menschen weitergegeben. An unsere Glaubensgeschwister. Petrus spricht in Vers 11 zwei Gruppen von Gaben an. Reden und dienen. Ja, heutzutage würde man beides unter diesem Wort dienen vereinen und zusammenfassen. Und er meint damit den Einsatz von Worten und von Werken oder Handlungen. Das heißt, reden und tun. Und hier gibt er uns zwei Richtlinien. Er schreibt in Vers 11, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Das heißt, wenn jemand redet, wenn jemand predigt, wenn jemand lehrt, dann soll er das auf so eine Art und Weise tun, dass allen bewusst ist, dass Gottes Worte weitergegeben werden. Durch diese Gnadengabe werden Gottes Worte weitergegeben und nicht die eigenen. Gottes Worte sollen dominieren und nicht die eigenen. Und nur so können wir Menschen Gottes Gnade weitergeben, wenn wir Gottes Worte weitergeben und nicht die eigenen. Und die zweite Gruppe ist, wenn jemand Werke tut. Das heißt, dieser praktische Dienst. Etwas praktisch tun, das geschieht wieder nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Nur so können wir die Gnade Gottes weitergeben. Durch den praktischen Dienst. Wenn man jemandem hilft. Gott gibt die Gnadengaben. Und wir sollen sie richtig einsetzen, also verwalten. Wir dienen durch Sprechen, aber es sind Gottes Worte auf unsere Lippen. Wir dienen, indem wir Werke tun, aber es ist Gottes Kraft, die das durch uns bewirkt. So erhält auch Gott die Ehre. Verherrlicht dein Dienst, Gott. Denkt einfach drüber nach, euer Dienst. Verherrlicht euer Dienst Gott. Zusammenfassend möchte ich kurz wiederholen. Petrus möchte uns in diesen Versen ermutigen, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Wenn wir verfolgt werden, weil wir ein authentisches christliches Leben führen, können wir trotzdem Gott verherrlichen. Wir ehren Gott durch eine geistliche Einstellung. Und als Vorbild dient uns Jesus. Wir sollen seine Gesinnung haben. Er hat es vorgezogen, zu leiden, statt zu sündigen. Und diese Gesinnung hilft uns auch in schwierigen Zeiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir ehren Gott durch Leid. Wenn andere über uns lästern, wenn andere uns schlecht machen. Wenn wir benachteiligt werden, weil wir nicht in Ausschweifungen leben, weil wir nicht mehr so wie früher leben, sondern weil wir den Willen Gottes tun wollen und uns reinhalten wollen. Gott wird zu seiner Zeit gerecht richten und wir ehren Gott durch Dienen, indem wir unsere Gnadengaben einsetzen und indem uns bewusst ist, dass wir durch unsere Gnadengaben die Gnade Gottes an unsere Mitmenschen weitergeben. Wir sollen ein Leben zur Ehre Gottes führen. Petrus möchte uns ermutigen, das zu tun. Für den Rest unseres Lebens wollen wir ein Leben zur Ehre Gottes führen. Das ist möglich, wenn wir uns vor Augen führen, dass Jesus für uns gestorben ist und wir nicht mehr der Sünde dienen. Das ist möglich, weil wir die Herrschaft über unser Leben Gott oder Jesus gegeben haben. Er ist es, der durch uns lebt. Ich möchte mit dem Vers von Paulus abschließen aus Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.